Ja, ich freue mich, dass ich hier mal wieder sein darf. Früher, wie wir gehört haben, war ich ja schon mal hier in der Gegend in Feldbach. Ihr merkt schon an meiner Aussprache, ich bin kein Steiermärker. Ich komme aus Kärnten. Merkt man ja an der Aussprache, nicht? Gut. Ja. Also was der Helmut da eben gesagt hat, ich kenne Katholiken, die gehen jeden Sonntag in die Messe und haben noch nie die Bergpredigt gelesen. Ich kenne evangelische Presbyter, die haben so ein wichtiges Amt, haben noch nie die Bergpredigt gelesen. Und das Schlimmste, ich kenne Freikirchler, die haben auch noch nie die Bergpredigt gelesen. Da kriegst du die Krätze. Ne? Das ist furchtbar. Das ist das Regierungsprogramm Jesu Christi. Was ist denn eine Frömmigkeit wert, auch eine freikirchliche Frömmigkeit, wenn einen das alles nicht interessiert, was er sagt? Ja? Vielleicht sitzen ja jetzt auch ein paar hier und haben jetzt ein schlechtes Gewissen. Das war beabsichtigt. Also, der große Katholik Gardini, der Romano Gardini, der hat mal den Satz gesagt: Die Bergpredigt ist die Erschütterung der Welt vom Himmel her. Die Bergpredigt ist die Erschütterung der Welt vom Himmel her. Und ich kenne Atheisten, die wollten mit mir über den christlichen Glauben streiten und hatten noch nie die Bergpredigt gelesen. Da sind sie einfach bekloppt. Wenn ihr das Eigentliche gar nicht kennt, könnt ihr doch mit mir nicht reden. Ich rede doch nicht mit euch, mit eurem Bauchgefühl. Das interessiert mich nicht. Ihr müsst mal das gelesen haben, so wie ich die Atheisten gelesen habe. Und dann kann man die Klingen kreuzen. Stimmt's? Gar keine Ahnung. Aber ja, die sind Atheisten. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Thema. Unser Thema heißt über die Sehnsucht, die uns treibt. Ja, vielleicht ist ja auch jemand unter uns, ich erlebe das immer wieder, auch in Freikirchen, denen das immer noch nicht so ganz leicht fällt, an Gott zu glauben. Denn leicht ist das ja nicht. Ich war kürzlich in einer Freikirche, da war so ein 14-jähriger Bursche. Und dann habe ich einfach mal so gefragt, sind hier einige, denen schwerfällt, an Gott zu glauben? Der meldete sich sofort. Der hat sich geoutet, das fand ich so toll, ja. Das fand ich toll. Ja. Also, ich spreche also heute auch zu denen, denen es schwerfällt, an Gott zu glauben. Über die Sehnsucht, die uns treibt. Ihr Lieben, ich habe drei Teile, drei große Gedanken. Erstens, über die Sehnsucht, geliebt zu werden. Zweitens, über die Sehnsucht, schön zu sein. Und drittens, über die Sehnsucht nach Frieden auf Erden. Zunächst also über die Sehnsucht, geliebt zu werden. Wisst ihr, kurz vor meinem 12. Lebensjahr starb meine Mutter. Und ich kam dann in die Familie meines Onkels. Und jeden Morgen, ich hatte dann so ein kleines Zimmerchen, jeden Morgen, wenn ich aus meinem Zimmerchen kam, stand an der Wand und dann ging da so die Stufen runter, ein ganz großer Spiegel, also größer als ich selber. Jeden Morgen, wenn ich mein Zimmer verließ, ging ich an diesem großen Spiegel vorbei. Und ich habe den gar nicht gemerkt. Also das gibt ja so Dinge, nicht wahr? Man bin ja immer dran vorbeigegangen. Aber dann, ich muss etwa 16 Jahre alt gewesen sein, da bin ich weiß nicht warum, plötzlich vor dem Spiegel stehen geblieben und habe mich angesehen, stand lange vor mir selber, ungewöhnlich lange. Nicht, dass ihr meint, ich sei eitel und wollte mich jetzt mal so lange betrachten, was ich für ein schöner Kerl war. War eigentlich das Gegenteil. Ich stand lange vor mir selber und dann kroch es in mir hoch, ein Gefühl äußerster Fremdheit und Ferne, dass mir richtig schwindelig wurde. Nicht körperlich, aber tief in der Seele. Und dann kamen diese Fragen hoch. Wer bin ich bloß? Ich bin da, weiß nicht woher. Woher komme ich? Wer bin ich? Wo gehe ich mal hin? Wo gehe ich mal hin? Ich war mir selber auf einmal so unsagbar fremd. So fern und so unwirklich. Ich war mir ein Rätsel geworden, unergründlich, winzig klein und zugleich weites, großes Land. Unentdecktes Land. Und von da an, das kann ich wirklich sagen, war etwas anders in mir. Die Wucht der Frage, die mich wie eine Harpune aus dem Hinterhalt getroffen hatte, tief in meinem jungen Leben, gehörte jetzt zu mir. Ich hatte das Gefühl, dass da etwas ist, das unsagbar ist, selber aber leise spricht. So leise, dass man es nicht hört, aber spürt. Aber spürt. Ein Teenager auf der Suche nach sich selbst. Ich hatte damals Sehnsucht, gewollt zu werden. Ich hatte Sehnsucht, anerkannt zu werden, geliebt zu werden. Aber ich fand mich gar nicht liebenswert. Das hatte wohl was mit meiner missglückten Kindheit zu tun. Mir mangelte es an Selbstwertgefühl ganz stark, an Selbstannahme. Es hat vielleicht damit zu tun, dass ich als kleines Kind viele wechselnde Behausungen hatte. Ich weiß bis heute nicht, wer mein Vater ist. Meine Mutter hat mich ins Waisenhaus gesteckt und nach ihrem Tagebuch, als ich 3,5 Jahre alt war, da war ich schon in 16 verschiedenen Pflegestellen und Waisenhäusern. Und später habe ich gelesen, wenn einem Kind das passiert, immer wieder rausgerissen wird, dann hatte das Gefühl, du bist nichts, die wollen dich nicht. Alle, die ganze Welt, die lehnt dich ab, die lehnt dich ab. Sie mögen dich nicht. Also ich war sozusagen auf der Suche nach mir selbst. Wenn ich etwas suche, dann fehlt mir was. Selbstsuche besagt, dass ein Mensch sich selbst noch nicht gefunden hat. Offensichtlich weiß er nicht recht, wer er ist und er weiß nicht, wozu er da ist. Wisst ihr denn, wer ihr seid? Wisst ihr denn, wozu ihr da seid? Ihr Lieben, das ist nicht nur die Frage eines Pubertierenden, der ich damals war. Es ist die Frage aller Fragen. Das ist die Frage aller Fragen. So fragen die Philosophen. Und so daneben war ich also gar nicht in meinen jungen Jahren. Was ist das, was uns in der Tiefe unserer Seele bewegt und treibt? Was ist das? Der marxistische Philosoph Ernst Bloch, der beginnt sein großes Werk, das Prinzip Hoffnung, mit folgenden Sätzen. Ich rege mich. Von früh auf sucht man, ist ganz und gar begehrlich, schreit, hat nicht, was man will. Marxist. Und er spürt was. Der ahnt was. Von früh auf sucht man. Man fühlt sich also nicht komplett. Empfindet sich als Fragment, da fehlt was. Man ist nicht das, was man sein könnte. Ihr Lieben, jetzt eine Sehnsucht, ein Suchen nach mehr, als man selber ist. Was fehlt da? Was ist dieses Mehr? Wenn wir suchen zum Beispiel Geborgenheit, die finden wir ja nicht in uns selbst. In sich selbst findet man keine Geborgenheit. Geborgenheit findest du dort, wo du dich anlehnen kannst, wo du geliebt wirst. Sich anlehnen dürfen, aufgefangen zu werden, wenn man fällt, unbedingt gewollt zu sein. Unser tiefstes Verlangen liegt darin, geliebt zu werden. Ich weiß, das muss ich euch nicht sagen. Das wisst ihr selber. Ihr wisst es doch. Ihr spürt es doch an euch selbst. Das ist der eigentliche Durst. Die große Sehnsucht, geliebt zu werden und in der Liebe nie endende Geborgenheit erleben. Darum geht es. Und dann gehen wir durch die Welt und suchen die große Liebe. Manchmal meinen wir, sie gefunden zu haben. Die Frau, den geliebten Mann, der Mann, die geliebte Frau. Und das ist ja auch wunderschön. Aber alles was wir gefunden haben, haben wir nur auf Zeit. Ich habe in meinem Leben eigentlich so 6 Jahre lang mit meiner Mutter gelebt und dann aber auch immer mit großen Unterbrechungen. Als ich zur Schule kam, kam ich aus den Waisenhäusern raus. Also, ich habe meine Mutter geliebt, obwohl sie mir immer eine fremde Frau geblieben ist. Eine seltsame Sache. Ich habe mich immer wohlgefühlt, wenn sie nicht da war. Nicht, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, aber sie war mir fremd. Ich weiß aber, sie hat mich geliebt und in dieser Situation habe ich sie auch geliebt. Ich habe meine Mutter geliebt, aber ich habe sie hergeben müssen. Ich habe 6 Kinder, davon leben noch 5. Jörg ist von uns gegangen auf dramatische Weise. Ich habe Jörg geliebt, aber ich habe ihn hergeben müssen. Meine erste Frau, Renate, habe ich geliebt, aber ich habe sie hergeben müssen. Ihr Lieben, keine Liebesbeziehung währt ewig. Wir haben aber einen elementaren Hunger nach ewiger Liebe. Hunger nach unvergänglicher Liebe. Und wisst ihr, dieser elementare Hunger, der hat doch Hinweiskraft. Der weist doch auf etwas, der zeigt doch auf etwas. Der zeigt auf etwas, dass es uns so geht. Das müssen wir doch deuten. Und dieser Philosoph Ernst Bloch, der hat dann da 3 dicke Bücher geschrieben, alle mit dem Titel Das Prinzip Hoffnung. Und er versucht das jetzt als Kommunist sozusagen, als Marxist zu deuten. Und er weiß, das muss man deuten. Er hat es als Kommunist gedeutet. Ich möchte uns die Deutung des Wortes Gottes sagen. Wo gibt es denn die unvergängliche Liebe, nach der wir uns alle sehnen? So habe ich selber lange gefragt. Bei Karl Marx habe ich keine Antwort gefunden. Bei diesem Ernst Bloch auch nicht. Nicht bei den Hindus, ich bin bei denen gewesen. Nicht bei den Muslims, da war ich auch. Oder bei den Buddhisten. Eine bedenkenswerte Antwort habe ich im Buch der Bücher gefunden und diese Antwort, die hat mich nachdenklich gemacht. Unsere Sehnsucht nach Liebe, das sei, so sagt das Neue Testament, das sei unsere heimliche Sehnsucht nach Gott. Hört mal, Originalton Neues Testament, Gott ist Liebe. Und wenn Gott ist, dann ist er ewig. Ist er also Liebe, dann ist diese Liebe wie er unvergänglich. Also genau die Liebe, nach der sich unsere Seele sehnt. Gottes Liebe, das findest du in keiner Religion. Nirgendwo. Bei keinem Philosophen, in keiner Religion. Das findest du nur im Neuen Testament. Gott ist nichts anderes als die Liebe, nach der er uns verlangt. Und das wissen wir alle nicht hier. Ihr wisst es. Aber viele, viele wissen das gar nicht. Aber es ist euch völlig egal. Hauptsache ihr wisst es nicht. Das kann es ja wohl nicht sein. Das kann es ja wohl nicht sein. Gott ist nichts anderes als die Liebe, nach der er uns verlangt. Die unvergängliche Liebe in Person. Durch die findest du, was deine Seele sucht. Ihr Lieben, wenn das wahr ist, dann ist ja Gott das Ziel unserer Sehnsucht. Ob ihr an ihn glaubt oder nicht, das spielt zunächst überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist doch nicht, was wir glauben. Entscheidend ist immer das, was wahr ist. Das ist entscheidend. Ich habe manch einem gesagt, bedenke, es wäre wahr. Dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Bedenke, es wäre wahr. Lieben, und dann heißt es, er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Das heißt, die Sehnsucht nach ewiger Liebe hat ihre Quelle, also gar nicht in der Natur des Menschen. Sie hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes nach uns. Das ist gar nicht unsere Natur, sondern, dass wir diese Sehnsucht haben nach ewiger Liebe, hat seine Ursache, seine Quelle bei ihm, der uns ewig liebt. Unsere Sehnsucht nach Liebe ist das Echo, der Widerhall seiner Liebe nach uns. Nehmt diesen Gedanken noch mal wahr und wenn es geht, nehmt ihn wirklich ernst. Gott sehnt sich nach dir. Ein Theologe hat mal den Satz gesagt, der sich sehr gut auskannte, dieser Theologe. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Ich sehe euch jetzt hier alle. Wisst ihr, was ich jetzt sehe? Ich sehe lauter Gottesgedanken. Und wenn du dir das angewöhnst, in jedem Menschen, auch in denen, die dir nicht liegen, die dir vielleicht unangenehm sind oder unsympathisch sind, wenn dir das gelingt, in jedem einen Gedanken Gottes zu sehen, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist, dann hast du keine ablehnenden Gefühle mehr, sofern du zu diesem Gott gehörst, anderen Menschen gegenüber. Merkt ihr, welch ein Friedenspotenzial darin liegt? Ja, Gott ist die Quelle unserer Sehnsucht. Und darum hast du Sehnsucht nach immerwährender Liebe, die nichts anderes ist als Sehnsucht nach Gott. Die Liebe Gottes sucht ja mich. Gott hat uns zuerst geliebt. Darf ich jetzt einmal sehr irdisch sagen, ihr Lieben? Gott ist richtig verknallt in dich. Er ist richtig verknallt. Er ist verliebt in dich. Nicht Verliebte, die schauen dauernd, nicht wenn man verliebt ist, schaut man dauernd hinter dem her, den man da liebt. Gott schaut dauernd hinter dir her. Vom ersten Atemzug deines Lebens schaut Gott hinter dir her. Er ist total verliebt in dich, das musst du wissen. Er will immer wissen, wo du bist, weil er dich liebt. Und wenn du stolperst oder fällst, dann will er dich aufheben, sofern du es ihm erlaubst. Ich bin manches Mal gefallen, das muss ich ehrlich zugeben, aber er hat mir immer wieder auf die Füße geholfen. Eines steht fest, dass in uns eine tiefe Sehnsucht, ein tiefes Verlangen nach Geborgenheit ist, nach unzerstörbarer Liebe. Und diese Sehnsucht ist das Echo seiner Liebe zu uns. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich vor einiger Zeit hatte. Atheist, die da, ja, sind also überzeugte Atheist, okay. Und dann habe ich ihm auch gesagt, Sie als Person will ich ja respektieren, aber Ihren Atheismus kann ich nicht respektieren. Geben Sie doch zu, Sie sind doch auch voller Sehnsucht nach unzerstörbarer Liebe. Der Atheismus lässt den Atheisten nämlich verzweifelt allein. Der hat ja nichts, der hat ja nur noch dich. Ja. Ich meine, das wäre schön. Wo wollen die Erfüllung finden? Wo wollen die Erfüllung finden? Ja, das sind seltsame Dinge. Herr Atheist, das glauben Sie doch selber nicht, dass eine blinde, gefühllose, aus dem Nichts entstandene Evolution der Ursprung Ihrer Sehnsucht ist. Die sagen heute immer Evolution. Das ist so ein schwammiges Gebilde. Ja? Da kannst du ja alles reinpacken, deinen ganzen Unglauben kannst du da reinpacken und so weiter. Nicht? Und so. Unsere Sehnsucht führt uns doch über das alles hinaus. Warum will ein Atheist eigentlich unbedingt Atheist sein, wo doch alles in der Welt und alles in seiner Seele dagegen spricht? Die haben ein falsches Gottesbild, das ihnen Angst macht. Und dann soll es ihnen lieber nicht geben. Ich will ja nicht nachforschen, woher sie dieses Gottesbild haben. Aber mir haben manche gesagt, die in christlichen Familien aufgewachsen sind, dass sie damit nichts mehr zu tun haben wollen. Die hatten als Kind immer nur Angst. Angst vor diesem Gott. Das ist ja furchtbar. Gott ist nicht ein Gott, vor dem man Angst haben, vor dem du Angst haben sollst. Gott ist der Gott, zu dem du laufen sollst, wenn du Angst hast. Ja, aber auch wegen meiner Verfehlungen. Ja, gerade dann. Er ist doch gekommen, Sünder selig zu machen, Sünder zu retten. Das ist doch der Punkt. Das ist doch der Punkt. Unsere Sehnsucht ist wie Hunger und Durst. Der Hunger von Mensch und Tier ist ja der Hinweis darauf, dass es Erfüllung gibt. Ne? Wenn jemand durch die Wüste stolpert und schrecklichen Durst hat, dann weiß der ganze Mensch, irgendwo gibt es was, was diesen Durst löscht. Ne? Und wenn wir Sehnsucht haben in dieser Welt, irgendwo gibt es etwas, was diese Sehnsucht erfüllt. Das ist doch klar. Unsere Sehnsucht nach Ewigkeit ist der massive Hinweis, dass es Ewigkeit gibt, den ewigen Gott. Und wenn wir aus dem Nichts entstanden wären, wie wollten wir denn da überhaupt die Würde des Menschen begründen? Die deutsche Verfassung beginnt ja mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ne? Wisst ihr denn, wie eure Verfassung beginnt? Unsere in Deutschland, die Würde des Menschen ist unantastbar. Manchmal sagt das die Angela Merkel, dann sitzen da alle die Atheisten, ne, und rollen die Augen. Und wisst ihr, was eure Verfassung, was der erste Satz ist? Österreich ist eine Republik. Erst habe ich auch gelacht, nachher habe ich gedacht, gar nicht so dumm. Denn wenn ich sage, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann muss ich fragen, was denn diese Würde begründet. Wir enden doch alle in der Urne, wir enden doch alle bei den Würmern. Was hat das denn mit Menschenwürde zu tun? Dann muss man Rede und Antwort stehen, dass wenn das Ende so ist, warum man dann noch von Menschenwürde redet. Das ist würdelos. Der lebendige Gott ist es, der uns die Menschenwürde gibt. Da legen wir nur unser irdisches Kleid ab. Das muss ja irgendwo hin. Aber wenn du hier deine Augen zumachst, das sagt die Schrift, dann machst du die neuen Augen, die zum Auferstehungsleib gehören, augenblicklich danach auf. Für Jesus gibt es keine Toten. Ihr kennt sicher die Geschichte, da wird er gefragt von den Sadduzäern, die glaubten nicht an die Auferstehung. Und dann haben sie ihm so eine Geschichte erzählt, ein Mann, der hat mehrere Frauen und wie viele Frauen? 7 Frauen und wenn er dann später im Himmel ist, da, wenn es jetzt die Auferstehung gibt, mit wem ist er dann verheiratet und so. Und Jesus sagt, macht euch keinen Stress, da wird nicht mehr geheiratet. Und dann sagt er, kennt ihr nicht die Geschichte von Mose und dem brennenden Busch? Da fragt er, wer bist du? Und dann antwortet die Stimme Gottes aus dem brennenden Busch und sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Hallo? Merkt ihr was? Nö, die gucken so. Merkt ihr nichts? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt auf Deutsch, die leben doch noch. Ich bin doch nicht ein Gott der Toten. Ich sitze doch nicht auf Milliarden von Leichnamen in der Welt. Gott ist, sagt Jesus, herrliches Wort, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und dann fügt er noch hinzu, ihm leben sie alle. Vor 5 Jahren ist meine Frau gestorben. 6 Jahre. Da habe ich ja gestanden, der Sarg wurde runtergelassen und ich habe richtig gehört, sie ist nicht hier, sie ist auferstanden, sie ist längst auf der anderen Seite. Das ist Neues Testament, das ist Evangelium. Ihr Lieben, darum geht es. Also dem Atheisten würde ich sagen, machen Sie sich doch bitte nicht so klein, wo alles in Ihnen nach etwas Großem ruft, größer als Sie selbst, nach dem Ewigen, der es gut mit ihnen meint. Seltsam, die machen sich so klein, die Leute. Ich war früher in der Berliner Stadtmission und Mitternachtsmission. Und dann bin ich mit unserer Mitternachtsmissionsschwester öfter durch die Kneipen gegangen. Ganz schreckliche Kaschemmen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Dunkel. Kaum Licht. Ich erinnere mich, da kommst du rein und denkst, du gehst auf einen ganz dicken Teppich. ganz weich. Und langsam gewöhnt sich das Auge an die Finsternis, ja nur ganz wenig Licht. Und dann merkst du, das sind lauter Zigarettenstummel. Da wird nie gefegt, ja? Lauter Zigarettenstummel. Und so. Ja, und dann habe ich das manches Mal getan. Besonders in der Adventszeit, da passte das ganz gut. Bin ich zum Wirt gegangen, habe dem Wirt gesagt, hatte immer meine Gitarre dabei. Und habe dann dem Wirt gesagt: Herr Wirt, es ist Advent jetzt, nicht? Darf ich Ihren Gästen mal gerade ein Adventslied singen? Der wollte natürlich nicht. Und dann schrien die immer, ich habe immer laut gesagt. Und die Gäste haben das gehört: Lass ihn singen! Da konnte er nichts gegen die Gäste tun. Dann hab ich dann gesungen und so. Und dann habe ich gesagt: Eins will ich euch sagen. In den Augen Gottes seid ihr unendlich viel wert. Du bist ein Gedanke Gottes, das habe ich damals schon gesagt, der aus der Ewigkeit in die Zeit getreten ist. Du bist unendlich viel wert. Du kommst vom lebendigen Gott. Ich komme von Affen, schrie dann einer. Habe ich gesagt, du, das sind deine Familienangelegenheiten, die gehen mir nichts an. Das war ein Ringen und ein Kämpfen, aber wirklich. Was ist das im Menschen, dass er sich gerne kleiner machen will, als er ist? Das ist eine seltsame Geschichte. Wir reden ja heute Nachmittag auch über das Thema, wie kann man denn reden mit denen, denen es schwerfällt, an Gott zu glauben. Also meine Sehnsucht, das wollte ich sagen, nach ihm ist das Echo der Sehnsucht meines Schöpfers nach mir. Wir sind von Ewigkeit her gewollt, sein lebendiges Eigentum, und das hat er lieb. Merkt ihr was? Wenn das stimmt, was ich euch sage, dann steht jeder vor der Entscheidung, sich seinem Eigentümer zurückzugeben. Unglaube ist Diebstahl. Da stiehlt sich jemand seinem Eigentümer, dem lebendigen Gott. Das war mein erstes, von der Sehnsucht geliebt zu werden. Mein zweites, die Sehnsucht schön zu sein. Über die Sehnsucht schön zu sein. Eine andere Weise unserer Suche nach und Sehnsucht ist das geheimnisvolle Verlangen, schön zu sein. Ist das nicht seltsam? Wir möchten alle schön sein. Ne? Also ich habe schon meine Krawatte mit Andacht schon so, er war ja dabei, ne? Helmut war dabei. Ne? So. Wir möchten schön sein. Tiere kennen das so nicht. Dieses Verlangen ist so übermächtig, dass eine milliardenschwere Kosmetikindustrie entstanden ist. Es werden Milliarden daran verdient, weil ihr so gerne schön sein wollt. Meine Damen und meine Herren. Helmut, was ist? Aha. Also, manche sprechen dann abschätzig von Eitelkeit. Was ist Eitelkeit? Ich habe eine dreifache Erklärung. Erstens, ich möchte schön sein. Zweitens, ich möchte noch schöner sein. Und drittens, ich möchte noch schöner sein. Das ist das. Der kleine Hansi sagt zu seiner Tante Clara: Tante Clara, warum schminkst du dich? Ja, damit ich schön werde, Hansi. Ja, oh, und warum wirst du es dann nicht? Danke, Helmut. Ja, meine Zeit. Ist schon hart, ne? Das tut weh. Das tut besonders weh, weil die Sehnsucht, schön zu sein, tief in der Seele so stark und so lebendig ist. Da liegt ein tiefes Verlangen in uns, das Verlangen nach Schönheit, nach eigener, aber auch nach fremder Schönheit. Und da beginnt dann das Staunen. Ist das schön? Tiere staunen nicht. Wir haben einen kleinen Hund, wir lieben ihn, wir mögen ihn, aber er staunt nicht. Er wird zwar, also ist ganz aus dem Häuschen, wenn meine Frau mal einkaufen geht und wiederkommt, dann also tanzt er um sie herum und springt und so, herrlich, herrlich, herrlich. Das muss ich aushalten. Wenn ich komme, schaut er zur Seite, na schön, dass du wieder da bist. Also, ja, also. Staunen, Tiere staunen nicht. Woher kommt das, dass wir schön sein wollen? Und auch so gerne etwas Schönes sehen. Ihr Lieben, das haben wir uns doch nicht gemacht. Haben wir uns das nicht gemacht? dann ist es uns gemacht worden. Dann hat das der gemacht, der uns gemacht hat. Unser Verlangen, schön zu sein und selber schön, also nach Schönheit und selber schön zu sein, das hat der gemacht, der die Schönheit gemacht hat. Ich lebe jetzt in Kärnten. Also hier ist es ja auch schön, im Moment ein bisschen neblig noch. Ich lebe in Kärnten, die Schönheit Kärntens ist wirklich betörend schön. Überhaupt Österreich. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wenn ihr mal im Ausland seid. Ich bin also öfter mal im Ausland gewesen. Und wenn ich dann irgendwie mit den, wann fragen die Leute besonders in Amerika, where do you come from? Und dann sage ich ja, Austria. Oh, Austria. Nee, sagen sie immer Austria und so. Naja, einige waren in Österreich und das ist auch wirklich schön und andere haben da einen Film gesehen und der ist ein bisschen so ein schmalziger Film, aber seitdem der Film in Amerika gelaufen ist, kommen ganze Busse von Amerikanern und fahren dann nach Salzburg und gucken sich das an. Aber ist egal, auf jeden Fall, Österreich ist sehr, sehr schön und manchmal denke ich, wenn die Österreicher in den Himmel kommen, dann kommen sie in die Krise. Weil alle sagen, oh, was ist das schön? Und die Österreicher sagen, ja, das hatten wir ja schon immer so. Ne? Ja, so ungefähr. So ungefähr. Also der, der diese Schönheit gemacht hat, davon bin ich überzeugt, der muss auch selber schön sein. Und der Schöpfer, der die Schönheit liebt, muss selber schön sein. Und so sagt es das Buch der Bücher, er ist kadosch, heilig. Herrlicher Glanz, so schön, dass unser irdisches Auge das gar nicht ertragen würde. Das ist das. Ich bin Theologe und ich bin begeisterter Theologe. Wisst ihr warum? Alle Theologie beginnt mit dem Staunen. Beginnt mit dem Staunen. Ja? Und wenn Leute das irgendwie langweilig finden, dann liegt das nicht an der Schönheit und der Tiefe der Theologie, dann liegt das an diesen Leuten, die sind selber so langweilig. Und wer selber langweilig ist, das findet auch das Aufregendste langweilig. Ne? Das ist immer so. Also, kann es sein, ihr Lieben, dass wir uns nach Gott sehnen, dass wir uns nach Gott sehnen, wenn wir uns nach Schönheit sehnen? Das könnte man doch mal fragen. Alles sehnt sich nach Schönheit. Und nun sagt die Schrift, Gott ist schön. Gott ist schön. Kann es sein, dass wir Gott ein wenig ähnlich sein möchten, ihm ein wenig besser entsprechen wollen, zu ihm und seiner Schönheit besser passen wollen? Sind wir darum vielleicht gerne schön? Auch das müssen wir doch wieder deuten. Woher kommt es, dass wir schön sein wollen? Wissen Sie, was das Buch der Bücher sagt? Die Ewigkeit wäre ein großes, schönes Fest. Zu einem Fest, das ist ja so, nicht? Zu einem Fest macht man sich schön. Da sucht man sein feinstes Gewand, die Frauen lassen sich die Haare machen und schminken sich die Lippen, die Männer holen die schönste Krawatte. Ihr Lieben, ich glaube zutiefst, hinter unserem Verlangen, schön zu sein, meldet sich die Ahnung, wir sind unterwegs zur göttlichen Party, zum himmlischen Fest. Das ist die Antwort. Das ist die Ahnung. Und dafür möchten wir schön sein. Dann wäre ja Eitelkeit, müsste man sagen, gar nicht böse. Nein, du darfst schön sein wollen. Du darfst schön sein wollen. Aber ich bin doch gar nicht schön, sagst du vielleicht. Schau doch hier meine Nase. Wenn Sie meine Nase mal anschauen, ist ein bisschen schief. Das ist erst seit Anfang des Jahres, als ich hier nicht kommen konnte, da musste ich abgesagt werden, da bin ich auf die Nase gefallen, Nasenbeinbruch. Ne? Früher war ich bildhübsch, aber... aber nach dem Sturz, wenn du genau hinschaust, später ist die Nase ein bisschen schief, ne? Scheiße, meine Scheiße. Aber bist du machen, so. Also, ich wollte ja nur sagen, Eitelkeit ist da gar nicht böse, du darfst schön sein wollen. Aber du sagst, ich bin doch gar nicht schön und so. Und jetzt kommt ein kritischer Punkt. Wer bestimmt eigentlich was Schönes? Die Modeschöpfer, die sagen dir, den Frauen, ihr müsst so schön sein wie Claudia Schiffer, wenn ihr wisst, wer das ist. Nicht? Dann bist du schön. Mit welchem Recht? Könnt ihr euch noch an die Mutter Teresa erinnern? Ich gebe zu, eine Sexbombe war sie nicht. Ihr Gesicht war von Falten übersät und doch, die hatte ein schönes Angesicht. Nicht nur vom Leben gezeichnet, sondern ein von der Ewigkeit geprägtes Antlitz. Die kannte die Tiefe der Wahrheit und die Tiefe der Wahrheit, die hat einen Namen. Und diesen Namen, ich habe darauf geachtet, hat sie in jedem Interview gesagt. Wenigstens in denen, die ich gehört habe. Ich habe immer darauf geachtet. Sie hat in jedem Interview gesagt, den Namen Jesus. Wie ein junges Mädchen den Namen also ihres Geliebten sagt. So hat sie das ausgesprochen. Ich kenne evangelische Bischöfe, die öfter im Fernsehen sind. Die nennen nie den Namen Jesus. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, sagen sie, der, an den wir glauben. Tja, nochmal, da werde ich verrückt. Da möchte ich am liebsten gleich aufstehen und meinen Austritt erklären, diesem Saftladen da. Also, wer bestimmt das? Die Mutter Teresa hat wie eine Verliebte von Jesus gesprochen. Der hat dieser alten Frau eine unbeschreibliche Schönheit verliehen. Diesen Jesus kannte ich noch nicht, als ich damals vor dem Spiegel stand, höchstens vom Hörensagen. Und als ich vor dem Spiegel stand, ja, ich wusste so, dass es ihn gibt, aber ich habe ja nicht an ihn geglaubt, der große Liebende. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Dieser Jesus, der hat Mutter Teresa schön gemacht. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Nicht sie hat sich schön gemacht, er hat sie schön gemacht. Denn Jesus Christus ist nach dem Neuen Testament der große Schönmacher. Der große Schönmacher für Gott und für das Fest der Ewigkeit. Und Jesus Schönmachen für Gott nennt die Bibel wie? Die Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden. Das Reinwaschen von aller Schuld. Das Reinwaschen von allen Verfehlungen, dass du plötzlich makellos dastehst. Jesus ist der große Schönmacher. Und darum ist Jesus in die Welt gekommen. Darum ist er ans Kreuz gegangen. Und da am Kreuz ist er selber sehr, sehr hässlich geworden, um uns schön zu machen für Gott. Da hat er nämlich all unsere Hässlichkeit auf sich gezogen. Darum ist er so hässlich, damit wir schön werden für seinen himmlischen Vater. Und wenn sich das an uns vollzieht, teilt sich das unserer Seele mit. Da kommt es zu einer inneren Schönheit, zu einem Selbstwertgefühl besonderer Art. Da weißt du, dass dich der Schöpfer aller Dinge angenommen hat. Und dann kannst du dich selber auf einmal auch annehmen. So ist es mir buchstäblich passiert, als ich zum Glauben kam. Ja? Da ist dieser ganze Seelenfrust. Ich war ja als Kind und noch junger Mann, war so ein Nägelbeißer, weißt du? Und die Psychologen, die sagen, da nagt einer an sich selbst und so. Und er hat mich einfach heile gemacht, nicht von jetzt auf gleich, aber so in einem Prozess, ja, muss ich einfach sagen, das ist so. Er ist es, der uns so schön macht, dass wir zu seinem Fest passen. Zu seinem Fest passen. In einem Gleichnis, in einer Gleichnisgeschichte sagt Jesus, der König der Ewigkeit verlangt von uns etwas. Das ist seine Eintrittsbedingung, nämlich ein hochzeitliches Kleid, die Vergebung der Sünden. Und die gibt er uns umsonst. Das schenkt er uns. Zu seinem Fest braucht man dieses Kleid. Du kannst dir das hochzeitliche Kleid, die Reinheit vor Gott nicht selber machen, nicht selber erwerben. Du kannst sie dir aber schenken lassen. Sag ihm, Herr, ich danke dir für das wunderbare Geschenk, für das weiße Kleid. Und dann empfängst du schon. Dann kannst du ja eigentlich nur noch Danke sagen. Ja, so ist es. Eigentlich ist er selber das hochzeitliche Kleid. Das haben die alten Christen früher noch gewusst. Christi Blut und Gerechtigkeit haben sie gesungen. Kennt ihr das? Das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Ewigkeit, so heißt es, da ist Freude, Freude über Freude. Und wenn man sich freut, dann lacht man. Das heißt, dass wir dort in der Ewigkeit alle lachen werden. Wir werden da viel zu lachen haben. Warum lachen Menschen, wenn sie fotografiert werden? Weil sie dann schöner sind. Das heißt, im Himmel werden wir schön sein, weil wir viel lachen werden. Und darum sind Christen auch jetzt schon so fröhliche Leute. Da habe ich ein Problem, das sind sie oft nicht, aber das ist ein anderes Thema. Darüber können wir später mal irgendwann reden. Ja, das war mein zweiter Teil über die Sehnsucht, schön zu sein. Mein dritter Teil, die Sehnsucht nach Frieden auf Erden. Wir leben in einer friedlosen, unerlösten Welt. Menschen kritisieren Menschen. Menschen quälen Menschen. Menschen töten Menschen. Hass und Intoleranz kochen über wie glühende, böse Vulkane. Und das sind nicht nur die anderen. Das ist der Mensch. Alle Menschen sind zum Allerschlimmsten fähig. Es ist nur eine Frage der Umstände. Hätte man dir als Kind immer gesagt, du musst die, die keine Christen sind, immer hassen und töten, dann hast du später das Verlangen, alle, die keine Christen sind, zu hassen und zu töten. Das ist so. Das Elend der Welt schreit nach Erlösung. Wir können uns selbst nicht erlösen. Und nun das. Im Buch der Bücher wird Christus der Erlöser genannt. Erlöser für eine unerlöste Welt. Christus ist also nicht nur einfach so eine religiöse Figur, sondern Christus, das ist eine höchst politische Angelegenheit. Die politischste Angelegenheit der Weltgeschichte, das ist Jesus Christus. Wie sieht das praktisch aus mit der Erlösung? Als Gott uns den Retter schickt, sagt dieser mitten hinein in unserem Hass und in unserer Unerlösterheit das Wort aller Worte. Und das steht auch wieder in der Bergpredigt, also von der Gardini gesagt hat, Erschütterung der Welt vom Himmel her. Da sagt Jesus, das muss man sich mal vorstellen, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch verfolgen und beleidigen. Liebt eure Feinde, ihr Lieben, das ist der Schlüssel zum Frieden auf Erden. Das ist der Schlüssel zum Frieden auf Erden. Wird ja verheißen. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Das muss man so übersetzen. Ehrt Gott in der Höhe, dann habt ihr Frieden auf Erden. Dann tut er nämlich, was er sagt. Das ist so. Wie denn sonst? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Ihr lieben Feinde lieben, das schaffe ich nicht. Das ist mir von Natur aus nicht gegeben. Ich denke an Paulus, bevor er Christ wurde, hat er Menschen gehasst und verfolgt. Paulus aber, als er Christ wurde, da hat er gesagt, ich lebe, aber nun nicht mehr ich. Christus lebt in mir. Der, der seine Feinde liebt, lebt jetzt in mir. Das hat er damit gesagt. Ihr Lieben, nur so gelingt Feindesliebe. Dir und mir auch. Anders gelingt uns Feindesliebe nicht. Mich hat jemand in meiner Kindheit maßlos verletzt. Maßlos verletzt. In meiner Gegenwart meine eigene Mutter blutig geschlagen. Und ich wusste schon, wie das alles so geht. Da habe ich heimlich 3 Finger hochgehoben. Und geschworen, wenn ich groß bin, bringe ich dich um. Wenn ich groß bin, bringe ich dich um. Als ich groß geworden war, ist was dazwischen gekommen. Ich bin Christ geworden. Gerade noch rechtzeitig. Da habe ich ihn nicht umgebracht, sondern für ihn gebetet, dass er Vergebung erfährt, wie auch ich ihm vergeben habe. Aber nicht ich. Nicht ich, sondern der in mir hat das geschaffen. Unsere unerlöste Welt hat Sehnsucht nach Frieden, nach Erlösung. Wir haben einen Erlöser. Nochmal, die Gottesfrage, die Christusfrage entpuppt sich als hochpolitisch. Ich höre, was ihr jetzt denkt. Warum haben denn Christen Kriege angefangen? Die Kreuzzüge, Hexenverbrennungen im Mittelalter, das waren doch alles Christen, wird hier immer wieder gesagt. Leute, ich bin zutiefst davon überzeugt, das wahren Etiketten, Christen. Man kann sich ja ein Etikett umkleben, du kannst eine Flasche Gift nehmen und dann ein Etikett draufkleben, Himbeersaft. Dadurch ist es kein Himbeersaft, es ist immer noch tödliches Gift. Ihr Lieben, Christ sein und dann Frauen als Hexen verbrennen, das war Etikettenschwindel. Die haben doch alle damals die Bibel nicht gelesen. Meint ihr denn, die Päpste hätten die Bibel gelesen? Sonst hätte doch der Papst den Luther nicht verfolgt. Der einzige damals, der die Bibel gelesen hat, Satz für Satz, Wort für Wort, das war Martin Luther, der hat die Bibel übersetzt. Das heißt, jedes Wort hat er abgeklopft. Was heißt das wirklich und. Der war denen turmhoch überlegen, weil er die Bibel kannte. Dein Hinweis auf die Bibel, weil er die Bibel kannte, ja. Und dann gibt's was. Der jedes Wort kannte, im Alten Testament Hebräisch, im Neuen Testament Griechisch. Der hat einmal gesagt, nachdem er das alles wusste, hat er einmal gesagt, was ist denn das Wichtigste? Was ist denn das Wichtigste für uns in der ganzen Bibel? Wisst ihr, was er da gesagt hat? Na gut, dass ich heute mal gekommen bin. Da hat er gesagt, das ist das Wichtigste, dass du Christus aufnimmst. Dass du ihn aufnimmst in dein Herz, in dein Leben. Dann lebt Christus in dir. Und dann lebt der Christus in dir, der seine Feinde liebt. Wenn der sagt, liebt eure Feinde, wenn ich damals dabei gewesen wäre, so sein Zeitgenosse, wenn ich dann gehört hätte, der Kerl sagt, liebt eure Feinde. Von da an hätte ich ihn, wenn ich misstrauisch gewesen wäre, immer beobachtet, wie geht er mit seinen Feinden um. Denn das will ich jetzt wissen, wie er damit umgeht. Und dann stehe ich da plötzlich am Kreuz. Na, wie geht er jetzt um mit den Feinden? Und dann betet er da, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Du, die haben ihn so kaputt gehauen. Die Nägel durch Hände und Füße, Dornenkrone. Und dann hängt er da und ihr ahnt ja nicht, wie das wehtun muss. Nicht, das ahnen wir ja alle nicht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du, das ist feines Leben. Und dann ist er auferstanden und klopft an unsere Herzenstür und sagt, ich will in dein Leben. Und dann auf einmal kannst du sogar deine Feinde lieben. Nicht du, sondern der Jesus in dir. Ihr Lieben, das ist das. Seht ihr, dass sich diese Welt zum Frieden hin verändert? Das fängt mit mir an und auch mit dir an. Das geht es nicht. Mit diesem Satz ist ja Jesus in die Welt gekommen. Kehrt um, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Durch Umkehr zu ihm kommt der Friede auf Erden. Umkehr heißt, wir lassen ihn den Friedensbringer in unser Herz. Da muss er wohnen. Das sage ich jetzt dem unter uns, dem das immer noch ein bisschen schwerfällt, an ihn zu glauben. Da muss er wohnen. Dadurch, dass du umkehrst, bekommst du Frieden mit Gott. Ich war ja in einer riesengroßen Gemeinde, Gemeindepfarrer in Deutschland. Und da habe ich Menschen sterben sehen. Wurde an die Sterbebetten gerufen. Und da habe ich gesehen, wie Menschen sterben, wenn sie Frieden mit Gott haben. Das war, man kann es fast gar nicht sagen, das war manchmal ein schönes Sterben. Ein friedvolles Sterben. Die hatten Frieden mit Gott. Dann habe ich aber auch mal gesehen, wie Menschen sterben, wenn sie keinen Frieden mit Gott haben. Eine Kartenlegerin mal. Furchtbar. Die Seele spürt auf einmal, wenn sie im Sterben liegt, jetzt gleich, heute, morgen, übermorgen, stehe ich vor meinem ewigen Richter. Da hat die Seele nur noch eine ganz große Sehnsucht. Frieden mit Gott. Und das mache ich bis heute so, dass ich Leute frage, haben sie eigentlich Frieden mit Gott? Und seltsamerweise, kaum jemand fragt, was ist das? Die ahnen das alle, ob sie es haben oder nicht haben. Ihr Leute, darum geht es. Es geht im Evangelium ja nicht nur um unseren Seelenfrieden, Darum geht es auch. Es geht ja auch um den Frieden auf Erden. Das ist die große Frage. Hast du Frieden mit Gott? Und mit dieser Frage schicke ich euch jetzt heim. Und es wäre schön, wenn ihr heute Nachmittag wiederkommt. Ich fasse zusammen über die Sehnsucht, die uns treibt. Das war das Thema. Ich hatte drei Gedanken. Unsere Sehnsucht nach Liebe ist unsere heimliche Sehnsucht nach Gott. Gott ist die Liebe. Unsere Sehnsucht, schön zu sein, ist unsere heimliche Sehnsucht nach Gott. Denn Gott ist schön und Jesus macht uns durch die Vergebung schön für das Himmelreich. Und der dritte Gedanke, unsere Sehnsucht nach Frieden, ist unsere heimliche Sehnsucht nach Jesus, dem Erlöser. Er schenkt Frieden mit Gott und unserem Nächsten. Wir können ja nicht nur über ihn reden, über den Erlöser, wir können auch mit ihm reden. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus Christus, meine Sehnsucht ist groß. Du kennst meine Sehnsucht nach Liebe. Du hast mir das Verlangen nach Schönheit gegeben. Du bist für uns hässlich geworden, damit wir für den Himmel schön werden. Da hast du mir vergeben, danke. Du bist mein Erlöser und ich danke dir, dass du mich ermächtigst, meine Feinde zu lieben. Stärke meinen Glauben. Gib mir ein gehorsames Herz. Ich werde leben, jetzt und alle Zeit, weil du mich lieb hast. Ich darf Frieden haben. Frieden mit Gott. Danke, lieber Herr. Amen.